Lang und schwer ist der Weg, damit hatte man gar nicht rechnen können. Jesus ist doch gerade erst in Jerusalem eingezogen. Nicht hoch zu Ross mit großem Getöse, sondern auf einem Esel. Als Friedensherrn, der Esel als Zeichen des Friedens. Wichtig war dieser Vers: Jubel laut, du Volk des von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Esel, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Das passte zu seinem Auftrag, dass er gekommen war, die Menschen zu suchen und zu retten, die verloren waren. Und er kam hier als ein demütiger König. Er war der Herr aller Herren, aber er kam demütig auf einem Esel. Und jubelnd wurde er in Jerusalem empfangen. Hosianna, gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das Volk empfängt seinen König, seinen Messias und ist ganz glücklich. Aber Jesus lässt sich davon nicht täuschen. Er weiß ja, was kommt. Er weiß, dass die Begeisterung nicht lange anhält, weil sie auf falschen Voraussetzungen aufgebaut ist. Die Menschen erwarteten etwas ganz anderes von ihrem Messias, als Jesus gebracht hat. Und den Pharisäern passte diese ganze Lobhudelei über Jesus sowieso nicht. Der passte nicht in ihr Bild. Sie sahen in ihm nicht den Messias und deshalb versuchten sie alles, um dieses Lob zu verhindern. Und wahrscheinlich haben sie dann kräftig im Untergrund gearbeitet, die Leute manipuliert und ihnen eingeredet, Jesus ist nicht der Messias, sondern ein Betrüger und deshalb muss er verschwinden. Und deshalb kommen wir zu Jesus als König und zwar als den leidenden König, der so viel auf uns genommen hat, was wir schon in den Liedern gehört haben. Und es fing ja schon damit an, dass ein Jünger Jesu ihn verriet. Für schlappe 30 Silberstücke. Das war nicht viel. Das war vielleicht der Monatslohn eines Tagelöhners. Oder wenn ein Sklave von einem Rind getötet wurde, dann musste der Besitzer auch 30 Silberstücke zahlen. Also nicht sehr viel. Aber das war der Beginn, dass die Pharisäer ihn nachher im Garten Gethsemane festnehmen konnten. Und dann brachte man ihn zu den hohen Priestern und vor den hohen Rat. Und die Juden machten ihn dort den ersten Prozess. Sämtliche Rechtsregeln ließen sie mehr oder weniger außer Acht, die bei ihnen üblich waren. Sie wollten Jesus verurteilen. Er sollte sterben. Und in dieser Zeit kriegt Jesus dann natürlich auch noch mit, dass seine Verheißung gegenüber dem Petrus wahr wird, dass er Jesus verleugnet und sogar schwört, diesen Mann kenne ich gar nicht. Und so haben die Mächtigen der Juden den angeblichen König gefangen genommen und ihn schließlich zu den wahren Machthabern in dem Land, zu den Römern, zum Gouverneur Pilatus gebracht. Denn er hatte als Statthalter die Macht im Lande. Er war der Richter, der hier zu urteilen und endgültig zu entscheiden hatte. Und wir haben den Anfang des Verhörs schon gehört in der Lesung. Und das war vielleicht überraschend für die Pharisäer, dass der Pilatus dann zu dem Schluss kommt, dieser Mensch ist unschuldig. Der hat nichts getan, was der Todesstrafe würdig wäre. Und er stellte fest, das kann man Markus 15 nachlesen, dass er feststellte, dass die Pharisäer Jesus nur aus Neid bei ihm angezeigt hatten. Neid war ihre Ursache. Und dann dachte er, ja, wenn ich wie immer einen freilasse, dann werden sie doch wohl Jesus nehmen, den sie den König nennen und nicht ausgerechnet Barabbas, den Verbrecher, den Mörder. Er stellt ihnen das hin, aber die obersten Priester hetzen das Volk auf und sie fordern dann die Freilassung von Barabbas. Und nun ist Pilatus in der Zwickmühle. Auf der einen Seite hält er Jesus für unschuldig. Also logische Schlussfolgerung, er lässt ihn frei. Ja, aber auf der anderen Seite ist da das Volk der Juden, sind die Führer der Juden, die alles aufhetzen und wo er darauf achten muss, dass die Situation nicht noch eskaliert und womöglich ein Aufstand losbricht. Was also tun? Da fängt der Predigttext in Johannes 19 an, den ich heute nur abschnittsweise immer vorlese. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen: „Es lebe der König der Juden!" und schlugen ihn dabei ins Gesicht. Vielleicht hatte Pilatus gedacht: „Naja, ich komme den Juden etwas entgegen, ich lasse ihn mal eben auspeitschen und dann sind die alle zufrieden und ich kann ihn dann freilassen, weil eigentlich hat er ja nichts getan." So eine ganz pragmatische Lösung. Die Soldaten hatten mitbekommen, dass Jesus dem Pilatus im Verhör bestätigt hatte, dass er ein König sei, auch wenn er nicht, sein Königreich nicht von dieser Welt wäre. Und deshalb peitschten die Soldaten den Jesus nicht nur aus, sondern sie verspotteten und verhöhnten ihn. Alles war darauf ausgerichtet, Jesus zu demütigen und zu erniedrigen. Jesus wusste das schon vorher, dass das so kommen wird. Als er seinen Jüngern das dritte Mal davon erzählt, dass er sterben würde, nennt er genau diese Einzelheiten. In Matthäus 20 heißt es nämlich: „Wenn wir nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn, also Jesus, an die obersten Priester und Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen, dann werden sie ihn den Römern ausliefern und die werden ihn verspotten, auspeitschen und kreuzigen. Doch am dritten Tag wird er von den Toten auferweckt werden." Also Jesus konnte man nicht überraschen, er wusste, was auf ihn zukommt. Und das Matthäus-Evangelium führt eigentlich sogar noch Einzelheiten auf, nämlich dass Jesus entkleidet wurde, dass ihm spöttisch ein Schilfrohr als königliches Zepter gegeben wurde, die Soldaten ihre Knie vor Jesus beugen und ihm spöttische Huldigung und Ehre erwiesen und ihn anspuckten. Also so viel Spott und Ton wie möglich, so weit wie möglich ihn demütigen. Jesus ein König? Nee, das passt doch nicht, dieses Bild. Aber Jesus passt in kein Schema, das wir Menschen uns aufstellen. Er ist und bleibt ein König, auch in dieser Situation. Er ist eben jetzt der leidende König. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: „Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann." Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: „Hier ist er jetzt, der Mensch." Pilatus stellt einen zerschundenen Jesus vor die Menge. Der ist geschlagen worden, der ist verspottet worden, mit Blut, Schweiß und Spucke am ganzen Körper. Vielleicht hoffte der Pilatus, dass dieser erbärmliche, traurige Anblick von Jesus die Herzen der Menge anrührt, dass sie sagen: „Na komm, jetzt hat er genug gelitten, jetzt lass ihn gehen." Spöttisch sagt er so: „Guckt mal hier, seht mal, was das für ein Mensch ist." Auch das ist wieder eine Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungen. In Jesaja 52, Vers 14 heißt es: „Er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich, und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen." Jesus war keine Schönheit mehr in diesem Moment. Aber erregte er nun Mitleid? Jedenfalls nicht bei den führenden Priestern und Dienern. Sie ließen sich davon nicht beeindrucken und von ihrer Haltung abbringen. Denn da heißt es: „Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen." „Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn", erwiderte Pilatus. „Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden." „Wir haben ein Gesetz", hielten ihm die Juden entgegen, „und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn." Es waren die führenden Priester und ihre Diener, nicht alle Juden, die hier schrien und unbarmherzig die Hinrichtung Jesu forderten. Erst haben sie ja Pilatus versucht, mit politischen Argumenten zu überzeugen, Jesus zu verurteilen. Er ist ein Verbrecher. Oder in Lukas 23 wird das nämlich noch genauer definiert. Da heißt es nämlich: „Wir können bezeugen, dass dieser Mensch unser Volk aufhetzt. Er redet den Leuten ein, dass sie dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Er behauptet von sich, er sei der Christus, ein König, den Gott geschickt hatte." Das waren ihre Behauptungen, also politischer Art, aber sie konnten es nicht beweisen. Sie stimmten ja auch nicht. Und als sie dann merken, dass sie damit keinen Erfolg hatten, da nennen sie nun wirklich ihre wahre Motivation. Nämlich, sie wollen Jesus weghaben, weil er sagt, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias, der das Volk erlösen soll. Und das ist für sie Gotteslästerung. Denn dieser Jesus passt nicht in ihr Bild von Messias. Den erwarteten sie als großen, mächtigen Feldherrn, der die Feinde aus dem Land warf, die Römer besiegte und das Reich Davids wieder aufrichtete. Und dann konnte er hier ja nur ein Lügner und Verführer sein, den es galt auszuschalten und zu beseitigen, damit er nicht noch etwa das ganze Volk verführt. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: Woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus erwiderte: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, größere Schuld. Pilatus war sicherlich nicht der hochreligiöse Mensch. Aber diese Nachricht, dass sein Gefangener eventuell irgendwas mit einem Gott zu tun hat, erschreckt ihn doch. Denn in der damaligen Zeit kannten die Römer Geschichten über Götter und ihre Nachkommen, die in menschlicher Gestalt erschienen. Und so machte sich in seinem Herzen durchaus eine bange Furcht breit, ein abergläubisches Bangen, wenn dieser Jesus nun wirklich ein Göttersohn ist. Denn von Götterwesen in Menschengestalt mit göttlichen Kräften wusste die Welt in der damaligen Zeit viel zu erzählen. Was sollte er also mit ihm machen? Und dann hat er noch eine Botschaft von seiner Frau erhalten. Lass die Hände von diesem Mann, von diesem Gerechten, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Immer wieder so Sachen, lass ihn doch frei. Und vielleicht hat Jesus ihn trotz allem auch beeindruckt, obwohl er geschlagen und blutverschmiert und bespuckt war, dass ihn glauben ließ, dass es wahr sein könnte, dass dieser Jesus mehr ist als ein normaler Mensch. Und was konnte er ihm dann antun, wenn er wirklich so ein Wesen übernatürlicher Art war? Das war ihm unheimlich. Deshalb fürchtete er sich. Und deshalb geht er zurück ins Haus und versucht erneut mit Jesus zu reden. Stellt ihm deshalb die Frage: Ja, wer bist du denn jetzt eigentlich? Bist du ein normaler Mensch oder bist du übernatürlich, ein göttliches Wesen? Und Jesus antwortet ihm nicht. Und eigentlich ist das eine ziemlich paradoxe Situation. Da ist der Statthalter, der mächtigste Mann in Jerusalem, in Israel, aber letztendlich voller Furcht, voller Fragen, voller Zweifel. Und auf der anderen Seite steht ein geschundener, geschlagener, verhöhnter Gefangener, der aber trotzdem sicher und selbstbewusst ist, der eben königlich ist. Und man fragt sich hier wirklich, wer ist denn nun der Freie und wer ist der Unfreie? Pilatus will mit Jesus reden, aber der antwortet nicht. Und Pilatus kann das gar nicht verstehen und glauben, dass Jesus nicht das Wort ergreift, um sich zu verteidigen. Er konnte nicht glauben, dass Jesus nicht um sein Leben fliehen würde, wie es die vielen anderen Gefangenen gemacht haben, die er schon verhört hatte. Pilatus konnte nicht glauben, dass Jesus sich von dem Vertreter Roms nicht einschüchtern ließ, dass er ihm nicht mit großer Ehrfurcht begegnete. Und Pilatus ist sich, glaube ich, in dieser Situation gar nicht bewusst, wie es wirklich um ihn steht. Er denkt, er hat die Macht und die Fäden in der Hand. Aber das war ja gar nicht so. Er hatte ja gar keine große Macht. Er konnte Unrecht tun und Schaden anrichten, aber er hatte nicht den Mumm, nicht die Macht, wirklich das Richtige zu tun. Denn im Grunde das Richtige wäre gewesen, einen offensichtlich Unschuldigen zu entlassen, freizulassen und nicht in den Tod zu schicken. Aber Pilatus war dazu zu schwach. Die Angst vor der Stärke der Anführer der Juden und der von ihnen befehligte Menge war zu groß. Einfach das zu tun, was die Menge von ihm verlangt, das hat nichts mit Macht zu tun. Das hat etwas mit Angst zu tun. Pilatus ist ein Getriebener, getrieben von der Angst vor den Juden, der Angst, seinen Posten zu verlieren, Angst in den Augen des Königs als unfähig dazustehen. Und so ist das bei den Menschen bis heute. Sie denken, sie sind frei und können frei entscheiden und merken nicht, dass sie gefangen sind in ihrer Sünde und in ihrem Denken. Sie meinen, wenn sie entsprechende Position haben und die Macht haben, dann können sie tun, was sie wollen und merken nicht, dass ihre Handlung immer noch von ihrer Sünde diktiert wird, von ihrem falschen Denken, von äußeren Umständen. Jesus muss Pilatus aufklären und ihm sagen, du hast nur deshalb Macht, weil sie dir von Gott gegeben ist. Nicht der Kaiser in Rom, der ist so ein Zwischenhändler, dass er dir Macht gibt. Aber eigentlich kommt die Macht von Gott. Er hält die Feen in der Hand, bis heute. Nicht in Rom, Washington, Moskau, Peking oder sonst wo laufen die Feen der Macht zusammen, sondern bei Gott. Er lenkt die Geschicke dieser Welt und der Menschen. Und so viel, wie in diesem Gerichtsprozess auch falsch gelaufen ist, so viele Regeln gebrochen worden sind und die Verurteilung Jesus eigentlich ein Justizskandal ist, ist es eben kein Betriebsunfall, dass es geschehen ist, sondern es ist Gottes Plan. Deshalb stirbt Jesus. Auch hier hält er noch immer die Fäden in der Hand und hat das Sagen. Nicht die Justiz verurteilt ihn, sondern Gott möchte es so. Und auch das Datum, dass es am Passafest geschieht, gehörte zum Plan Gottes und das auch gegen den Willen der Pharisäer. Die jüdischen Führer dachten auch, sie hätten die Feen in der Hand und merkten es nicht, denn sie hatten beschlossen, wir wollen Jesus töten, aber bitte nicht auf dem Fest, das gibt einen zu großen Aufstand, wir machen das nachher. Und Gott sagte, nein, auf dem Fest geschieht es. Auch hier, der Zeitplan geschieht so, wie Gott es möchte. Pilatus möchte jetzt mit all dem nichts mehr zu tun haben. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Er sagt den Juden, ich bin unschuldig an dem Blut dieses Mannes, die Verantwortung liegt bei euch. Aber er kann die Schuld nicht so einfach von sich weisen. Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, das Richtige zu tun und einen Unschuldigen zu entlassen und hat es nicht getan. Und dafür wird er sich verantworten müssen. Die größere Schuld haben aber die Juden, die Jesus ihm übergeben haben, die geistlichen Führer. Denn sie hatten ja sogar das Wort Gottes. Sie hatten die Schrift. Sie wussten oder sie hätten wissen können, wer dieser Jesus wirklich ist. Sie kannten Gottes Plan und deshalb haben sie größere Schuld auf sich geladen als der Heide Pilatus, der Gottes Plan eben nicht kennen konnte. Nach diesem Gespräch machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Pilatus versucht es immer wieder, Jesus freizugeben. Und da merkt man, dass er sich eben selbst betrügt, wenn er sagt, die Macht ist doch in meiner Hand. Nein, er ängstigt sich vor der Menge und lässt sich fremdbestimmen. Und als die Juden damit drohen, zum Kaiser zu gehen, bekommt er es erst recht mit der Angst zu tun. Denn was würde der Kaiser sagen, wenn er erführe, dass er jemanden freilässt, der behauptet, ein König zu sein? Dann wäre er nicht nur sein Posten los, sondern auch sein Leben wäre in Gefahr. Und so stellt er nochmal die Frage an die Menge, was soll ich denn jetzt mit eurem König tun? Ist es wirklich euer Wille, dass er gekreuzigt wird? Ja, das wollen sie. Und es kommt eine sehr bemerkenswerte, unglaubliche Antwort, die man eigentlich gar nicht glauben kann. Sie sagen, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Ja, haben sie denn die Römer so lieb? Haben sich denn darüber gefreut, dass der Kaiser in Rom über Israel herrscht? Sie hatten doch alles andere als gute Zuneigung zu den Römern. Die waren verhasst, die wollten sie raushaben. Und jetzt sagen sie, das sind die richtigen Herren. Das ist der richtige Herrscher. Wir haben keinen anderen. Wie verbogen sich doch die jüdischen Führer, nur um Jesus loszuwerden. Sie gehen buchstäblich über Leichen, um ihre Ordnung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Aber Jesus polarisiert halt. Das ist es bis heute so. Man kann ihm schlecht neutral gegenüberstehen, weil er fordert zur Entscheidung heraus. Er sagt, entweder bist du für mich oder gegen mich. Er verkündet einen Absolutheitsanspruch, der eine Antwort erfordert. Und das ist vielleicht genau das Problem. Man will sich oft gar nicht festlegen. Man will nach allen Seiten offen sein und überall gibt es doch was Gutes. Aber genau das geht bei Jesus nicht. Er erwartet eine Antwort. Man muss sich bei ihm entscheiden. Pilatus fürchtet diese Menge. Und um keinen Ärger zu bekommen, gibt er einfach ihrem Willen nach. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, ein auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Jetzt wird Jesus zur Kreuzestelle gebracht. Die Kreuzigung soll das Opfer öffentlich, langsam und unter großen Schmerzen der Erniedrigung sterben lassen. Und diese Form des Todes hatte Gott auch für Jesus bestimmt. Das hatte Jesus auch gesagt, ja, das ist dein Wille, das werde ich machen. Und Pilatus schrieb so ein Schild. Das trug der Beklagte um seinen Hals, wenn er das Kreuz zum Richtstätte trug und dort wurde es dann an die Spitze des Kreuzes gesetzt. Damit auch jeder ja wusste, warum dieser Mensch gekreuzigt wurde. Bei Jesus stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Eigentlich gar kein Verbrechen, sondern eine Beschreibung dessen, was Jesus, wer Jesus ist. Und diese Überschrift lasen nun viele Menschen. Es war in der Nähe der Stadt, eine sicherlich belebte Straße, wo viele vorbeikamen. Und es war jetzt eben in lateinisch, griechisch und hebräischer Sprache. Das, was wahrscheinlich jeder konnte, einer von den Sprachen konnte wahrscheinlich jeder, der nach Jerusalem kam, sodass jeder sehen konnte, wer da hing und warum er gekreuzigt wurde. So wurde Jesus bekannt gemacht. So wurde gesagt, Jesus ist der König der Juden und damit auch der Messias. In jeder Sprache, in jeder Nation wurde das bekannt gemacht. Sicherlich war das nicht der Plan des Pilatus oder der Juden, aber das war letztendlich die Auswirkung. Wobei die Juden, denen passt natürlich nicht, was der Pilatus da geschrieben hat. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus, schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nein, dass das so als Aussage steht, er ist der König der Juden, das gefiel den Pharisäern, den führenden Priestern nicht. Das musste man doch abändern. Und zum ersten Mal bewies der Pilatus so ein bisschen Rückgrat. Hatte er den Mut, den jüdischen Pharisäern die Stirn zu bieten und sagen, nein, das mache ich nicht. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, das bleibt so stehen. Und damit bleibt er eben bei der Wahrheit. Weil Jesus es nicht nur behauptet hat, sondern weil er das wirklich getan hat, weil er wirklich der Sohn Gottes ist, der König der Juden. Aus der Sicht Gottes bedeutet das Kreuz, dass die Menschen mit ihm versöhnt werden. Das Kreuz ist der Ort, an dem sich volle Genugtuung für ihre Sünden vollzieht. Statt eines harten und gerechten Gerichtsurteils finden Menschen unter dem Kreuz Liebe und Barmherzigkeit. Aus der Sicht Jesu ist sein Tod am Kreuz sein Opfer. Er ist der Erlöser der Menschen, die an ihn glauben. Er macht sich selbst zum Sündopfer. Und auch bei der Kreuzigung ist Jesu Haltung die eines Königs. Er ist nicht ans Kreuz gezwungen worden, Er hatte Petrus gegenüber einmal erklärt, dass er jederzeit überlegene militärische Mittel einsetzen könnte. Ihn haben deshalb nicht die Nägel und die Soldaten am Kreuz gehalten, sondern die Liebe zu uns Menschen. Er war niemandes Untertan als nur seines Vaters. Er war immer Herr der Lage, auch wenn es ganz anders aussah. Sein Tod am Kreuz ist für Jesus ein Akt des Gehorsams gegen seinen Vater. Paulus schreibt im Philipperbrief, Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das tat er aus Liebe zu uns. Und für uns ist das Kreuz der Ort, an dem Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Im ersten Petrusbrief heißt es, Christus hat gelitten, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wenn ich zu Gott und in sein Reich kommen will, dann gibt es für mich nur den Weg über Jesus als den Gekreuzigten. Diesem König kann ich mich unterstellen und ihm mein Leben überlassen. Jesus setzt keine Machtmittel ein, um mich dazu zu zwingen, aber er ruft uns zur freiwilligen Entscheidung auf. Und noch ist es Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Einmal wird er wiederkommen, als der König, der gerecht richten wird. Er wird wiederkommen und dann ist es vorbei. Dann ist keine Zeit mehr, sich für ihn zu entscheiden. Deshalb, Jesus wartet auf deine Antwort, auf meine Antwort, heute noch. Amen.